Besser Wissen, der Podcast von golem.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin hier in Hamburg. Zu Gast habe ich Svenja Mischur. Wir sind netterweise im Büro von der Frau unseres Kollegen, nämlich von Petra Vogt, gelandet, die uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Jetzt sitzen wir hier in der Pastorenstraße, was eigentlich eine ganz nette Gegend ist, direkt unter Michel. Und Svenja, du bist Hamburgerin?
Ja.
Okay. Und bist du mal woanders gewesen oder bist du immer in Hamburg gewesen?
Ich bin grundsätzlich immer in Hamburg gewesen. Wir haben, als ich Kind war, oder war ich 8 Jahre alt, waren wir mal in Saudi-Arabien 1 Jahr, mein Vater 2 Jahre, wir als Familie 1 Jahr. Und ich habe noch mal ein Amerika-Austauschjahr gemacht.
Und Hamburg ist aber besser, oder was sagst du?
Oh nö, das kann man so nicht sagen.
Das kann man so nicht sagen.
Also Saudi-Arabien war auch super.
So ungefähr das Gegenteil.
Wüste und so und Wärme. Wir haben tatsächlich bei 25 Grad dann gefroren. Ja. Weil im Sommer sind es 50. Ja, und Amerika war so was ganz anderes, weil da waren wir in den Bergen, oder da habe ich in den Bergen gewohnt bei einer Familie. Und das war natürlich auch wieder komplett was anderes gegen das Flachland hier in Hamburg.
Und jetzt kommen wir nochmal zu deiner beruflichen Laufbahn. Du bist ja IT-Forensikerin, das heißt, du beschäftigst dich mit Fällen, die passieren, wenn Leute in ihren IT-Systemen, wenn sie entweder nicht aufgepasst haben oder, ich meine, man sagt ja auch, es ist immer nicht die Frage ob, sondern eigentlich nur die Frage wann irgendwas passiert in IT-Systemen. Und damit beschäftigst du dich. Was machst du genau?
Richtig, damit beschäftige ich mich. Inzwischen mache ich Business Development und Incident Response Management, habe aber mal anders gestartet. Ich bin ursprünglich Kriminalkommissarin. Davor hatte ich auch schon ein Leben, da habe ich mal Grafikdesign und Illustration studiert und habe eine Multimedia-Agentur geleitet. Genau. Und dann habe ich gesagt, nee, ich fange noch mal von vorne an und habe tatsächlich eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, bin dann auch ganz normal Streife gefahren, bin dann zum Jugendschutz gegangen, habe mich um Kinder und Jugendliche auf der Straße in Zivil gekümmert und habe die große Chance bekommen, noch ein Studium zu machen und bin dann zur Kriminalpolizei gewechselt. In dem Zuge habe ich dann auch eine Bachelorarbeit natürlich geschrieben über Jugendschutz auf Facebook aus polizeilicher Sicht. Und so bin ich dann eine Firma gekommen, wo ich jetzt seit 7 Jahren bin. Habe mich also von der Polizei beurlauben lassen. Ich bin aber über diese Bachelorarbeit also zu der Firma gekommen. Und ich habe mich da unten beraten lassen, was den Datenschutz angeht. Denn Jugendschutz auf Facebook hat natürlich viel mit Datenschutz zu tun. Also habe ich mich da noch von der Firma beraten lassen, die im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Forensik unterwegs ist. Die Forensikabteilung gab es damals noch nicht so richtig.
Wann war das, wenn man das mal zeitlich?
Vor genau 7 Jahren bin ich da.
Und da gab es noch keine Forensikabteilung bei der Firma, die sich aber eben mit IT-Vorfällen oder mit IT-Sicherheit auch beschäftigt hat?
Also IT-Sicherheit gab es schon. aber die IT-Forensikabteilung war gerade im Aufbau. Also da haben 2 Personen IT-Forensik studiert, die eigentlich mal Datenschutz gemacht haben und haben gesagt, das ist auch ein spannendes Feld. Und mit den beiden habe ich dann angefangen, quasi die Abteilung aufzubauen. Und ich war natürlich für den Part erstmal zuständig für die Beweismittelsicherung, für die Chain of Custody und so weiter. Also, dass das alles ordentlich läuft. Genau. Und bin so eigentlich in die IT-Forensik eingestiegen. Ich habe vorher nicht zwingend was mit IT zu tun gehabt. Natürlich ist es über in der Multimedia-Branche, damals habe ich also den Internet-Hype mitgemacht, also mir ist jetzt die IT nicht fremd gewesen, weil wir haben damals auch hamburg.de und schleswig-holstein.de und so aufgebaut. Die erste Internetbank, das heißt, da hatte ich schon viel mit dem Bereich auch schon zu tun.
Aber es ist dir nicht so in die Wiege gelegt. Du warst nicht sozusagen die Kinder-Nerd-Computerbeauftragte in der Familie, sondern du bist ein bisschen über Umwege hingekommen. Genau. Aber was hat dich daran fasziniert? Wie bist du denn da hängen geblieben?
Ja, tatsächlich war es damals so, dass ich auch gesagt habe, ich möchte eine Probezeit haben, weil ich wusste überhaupt nicht, ob mir das gefällt. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das ein ganz tolles Feld ist, weil es einfach, man muss ja wirklich in die Tiefe der Systeme gehen. Und ich glaube, das ist mein Ding. Und was auch schön ist an dem Beruf, ist einfach, dass man nie ausgelernt hat, sondern man muss sich ständig weiterentwickeln. Und man sieht ja an meinem Lebenslauf, dass ich nicht unbedingt bei einer Sache bleibe, sondern mich immer weiterentwickle und vielleicht auch mal nach links und rechts abbiege. Und ich glaube, da ist man in dem Feld wirklich genau richtig, weil es so viele Felder gibt. Man kann sich bewegen, man kann mal nach links abbiegen. Man muss nicht immer nur geradeaus gehen. Was man aber immer machen muss, ist sich weiterbilden. Und natürlich, die Systeme entwickeln sich so rasant weiter, das muss man halt selber dann auch. Und das ist für mich genau das Richtige.
Ist es denn so, dass die Fälle auch eine Vielfalt bieten? Also, oder sagt man dann, also, ja klar, Schema 11, da haben sie das gemacht, da ist das und das passiert? Oder gibt es da auch viel Abwechslung?
Da gibt es also keinen Fall in dem anderen. Das ist auch eine Herausforderung, gerade in dem Beruf. Und natürlich sieht eine Infrastruktur von der Firma auch nicht immer gleich aus. Und man hat es immer wieder mit unterschiedlichen Tätern beziehungsweise eigentlich immer Tätergruppen zu tun. Und auch die gehen natürlich sehr unterschiedlich vor. Und das ist schon sehr spannend zu beobachten und zu gucken, was sich die Leute alles einfallen lassen. Die sind schon sehr kreativ.
Ist das ein Aufrüstungswettbewerb, auch technisch? Oder gehen die tatsächlich eher so klassisch doch über die persönliche Schiene immer noch so vor?
Ja, tatsächlich ist das immer noch ein großes Feld, ne? Dass man sagt, man geht wirklich über eigentlich die größte Schwachstelle, die wir haben, den Menschen. Ist schon so. Das ist eigentlich immer der Einstiegspunkt. Nicht immer, aber fast sehr häufig, sagen wir mal so.
Heißt das, dass du auch dann mit Menschen eben mehr zu tun hast, oftmals als mit Systemen? Also, dass man dann irgendwie nachfragt, dann sag mal, wie ist das passiert? Also nicht, man sitzt da vor einer Wand von Code und versucht, irgendwas rauszufinden, sondern...
Genau, also wenn man sich meinen Werdegang anguckt, ich habe natürlich ganz klassisch damit angefangen, wirklich ein System auseinanderzunehmen und dann auch die ganz klassischen Fälle zu bearbeiten, wie Datendiebstahl oder auch Arbeitszeitbetrug und solche Geschichten. Da stellt man dann halt einen Computer auf den Kopf. Das, was ich inzwischen mache, das hat sich natürlich Schritt für Schritt entwickelt, dass ich jetzt dieses Incident Management mache. Und in dem Bereich habe ich tatsächlich eigentlich fast nur mit Menschen zu tun, und führe viele Krisengespräche, Konfliktsituationen müssen gelöst werden. Das heißt, da hat man eigentlich wirklich viel mit Menschen zu tun. Und man muss auch sehr sensibel damit umgehen, denn manchmal sind es ja einfach menschliche Fehler, die da passiert sind. Und da muss man dann auch dem Management beibringen, dass solche Fehler passieren und dass sie damit dann vielleicht auch nett mit ihren Mitarbeitern umgehen, weil solche Fehler passieren halt. Und ich muss sagen, so die typischen Phishing-Mails, die waren vor 4, 5 Jahren noch irgendwie relativ leicht zu erkennen. Das ist heute nicht mehr so. Da haben sich die Angreifer auch schon Dinge überlegt, das wirklich so kreativ zu machen, dass man, selbst mir könnte es passieren in Stresssituationen, dass ich mal irgendwo draufklicke, würde ich behaupten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du mal auf sowas reingefallen bist. Also du sagst, du warst knapp davor. Aber klar, auch Leute, die auf der Seite der Ermittler, der Ermittlungsseite stehen, sind natürlich davon nicht gefeit. Hast du ein Beispiel, wo du mal gedacht hast, okay, hätte ich da jetzt draufgeklickt, da wäre es irgendwie daneben gegangen?
Ja, tatsächlich hatte ich sowas auch mal. Ich glaube, es war im Zuge mit dem Messenger oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Da hatte ich gerade was umgestellt und in dem Moment kriegte ich eine E-Mail nach dem Motto, du musst das nochmal bestätigen. Und dann habe ich tatsächlich, den ersten Klick habe ich gemacht, aber spätestens, wo ich dann auf einer Internetseite meine persönlichen Zugangsdaten eingeben sollte, habe ich gesagt, nee, das mache ich doch lieber noch nicht.
aber der erste Klick ist ja, ne, das ist einfach, da passen dann zwei Dinge zusammen. Zufälligerweise war das gerade eine Situation, in der man das ist ja wahrscheinlich auch ein klassisches Ding, ne? Ich nenne es jetzt mal eine Drucksituation oder eine Situation, die ein bisschen außerhalb des Normalen ist, lädt natürlich dazu ein, dass man Dinge vielleicht macht, die man normalerweise gar nicht so machen würde.
Richtig. Also es sind die typischen Momente, wo man vielleicht unter Stress ist oder auch Angst hat, was Falsches zu machen. Das Häufigste, was ich so gesehen habe, sind natürlich wirklich diese Geschichten, dass der Chef per Du einen anschreibt, ich brauche jetzt dringend XY Geldbetrag, veranlasst das mal. Und das ist ja oft so, dass es auch so läuft. Und da ist es natürlich, man will jetzt auch nicht den Chef, Vorstand, wen auch immer, hängen lassen. Ne? So, aber da kann man ruhig mal einmal vielleicht nochmal anrufen, bevor man das wirklich veranlasst.
Ich glaube, das würde bei uns nie passieren. Ich habe schon ein paar Mal probiert mit dem Chef anschreiben und ein bisschen, aber das hat noch nie. Also ich glaube, da sind wir relativ sicher auf der Ebene. Gut, machen wir weiter und kommen dann mal zur IT-Forensik als solcher. Da gibt es, also du hast mir das im Vorgespräch schon gesagt, da gibt es verschiedene Säulen. Was sind denn die Säulen der IT-Forensik?
Naja, wir haben ja, die klassische IT-Forensik, wie sie vor 7 Jahren wahrscheinlich auch noch tatsächlich war, ist so, dass es ist was passiert und jetzt müssen wir reagieren. Also haben wir da die Reaktion. Das ist die klassische IT-Forensik, die sich aber wirklich jetzt weiterentwickelt hat. Inzwischen sprechen wir von digitaler Forensik und Incident Response. Und es sind Felder dazugekommen, dass man sagt, die Prävention und eben die Reaktion, das Klassische, plus noch die Detektion. In allen Feldern geht es immer eigentlich um Schwachstellen. Entweder sie wurden schon ausgenutzt oder Prävention. Wir wissen alle, heutzutage ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann wir angegriffen werden, beziehungsweise angegriffen werden Unternehmen täglich und auch Privatpersonen. Es ist nur die Frage, wie geht man jetzt damit um? Die Angriffe sind da, die werden auch immer da sein und die werden stärker werden und die werden größer werden und es wird gefährlicher werden. Das ist einfach so. Aber man kann sich inzwischen, und das, deswegen hat sich auch die Forensik da weiterentwickelt, man kann sich gut vorbereiten. Das sind ganz einfache Schritte in der Prävention, die sind auch wirklich auf die Forensik ausgelegt in dem Fall. Sonst würden wir von IT-Sicherheit sprechen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, das abzutrennen. Deswegen geht es auch Hand in Hand eigentlich. Aber genau, in der Forensik geht es darum, wirklich zu sagen, wie schaffe ich eine adäquate Spurenlage, wenn es zum Vorfall kommt? Habe ich dann wirklich die Spurenlage, die wir brauchen, um das Ganze aufdecken zu können? Und es ist halt wichtig, tatsächlich jeden Incident zu bearbeiten und auch forensisch zu bearbeiten, damit wir, da gibt es ganz viele Open-Source-Geschichten, wo wir wirklich einfliegen, wenn wir Erkenntnisse haben, sodass der ganzen Welt das quasi zur Verfügung steht, was jeder einzelne Forensiker eigentlich entdeckt. Und nur so können wir irgendwann Tätergruppen fassen. Und das tun wir auch. Das ist auch jetzt inzwischen häufiger geschehen, dass Tätergruppen wirklich aufgedeckt wurden. Und da wollen wir hin, dass wir sagen, es gibt keinen, keinen straffreien Raum im Internet oder in dem System.
Genau. Wenn du sagst, dass dieses Wissen geteilt werden muss, ist das natürlich irgendwie komplett einleuchtend. Auf der anderen Seite ist das aber ja, steht ja auch immer die Frage im Raum, können das nicht andere Leute, ist das nicht eine Anleitung? Ne? Es gibt ja dieses Security by Obscurity Prinzip, das ja alle immer so verdammen. Ne? Also, dass man sagt, wir bauen eine schwarze Kiste und solange keiner reingucken kann, sind wir mit der schwarzen Kiste eigentlich ziemlich sicher. Das ist ja ein Prinzip, was man eigentlich heutzutage so nicht mehr anwendet, richtig? Also, aber dafür hat man dann ja, vielleicht das Problem, dass man, wenn man offen mitteilt, wie bestimmte Sachen eben vonstatten gegangen sind und wie das auch technisch funktioniert, dass andere Leute das als Anleitung missbrauchen könnten, oder?
Ja, aber das, was bekannt ist, entdeckt man ja auch relativ schnell. Deswegen ja diese Prävention, Reaktion und Detektion. Detektion ist ja auch zum Beispiel, da arbeitet man damit, dass man sagt, wir gucken, wo sind die Schwachstellen in einem Unternehmen, wo sind die Schwachstellen in der Infrastruktur. Und deswegen, schwarze Box funktioniert nicht, weil Schwachstellen sind immer da. Sonst könnten wir alle nicht mehr arbeiten oder uns irgendwie bewegen im Internet. Deswegen es sind Schwachstellen da. Jetzt ist nur die Frage, wie gehe ich mit Schwachstellen um, die ich nicht schließen kann. Sicherheitslücken werden wir immer haben. Sonst, wie gesagt, können wir uns gar nicht mehr bewegen. Das ist, ja, wie, man kann das eigentlich immer mit so einem Einbruch vergleichen, wie in einem klassischen Hauseinbruch oder Wohnungseinbruch. Ich kann natürlich eine Wohnung sicher machen, wenn ich keine Türen habe. Zum Beispiel. Dann kommt da eben keiner rein. Aber auch da kommt man eventuell noch rein, indem man irgendwie die Mauer zerstört. Ja? Und so muss man sich das eigentlich bei den IT-Systemen auch vorstellen. Also werden wir immer Schwachstellen haben. Es ist nur die Frage, wie gehe ich mit solchen Schwachstellen, Sicherheitslücken um, die ich nicht schließen kann. Ich muss einfach erkennen, wenn sich da was Ungewöhnliches tut.
Und du musst also ja auch wissen, also und du musst, wie du gesagt hast, detektieren, man muss sie ja auch erstmal finden. Also und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass jemand da sitzt und hat ein System aufgebaut, dann ist die Person vielleicht gar nicht mal die richtige Person, um so eine Schwachstelle ausfindig zu machen, oder?
Nee, richtig. Deswegen gibt es da ja eben die Profis, die dann nochmal wirklich gucken auf fremde Systeme. Genau.
Und das heißt, kommt das auch vor, dass du dann einfach einen Einbruchsversuch startest oder einen Versuch startest oder ihr in der Firma, in der du arbeitest, dann versuchen dort einzudringen und?
Also ich selber natürlich nicht. Nein, Penetrationstests machen wir nicht, aber das habe ich immer in Kooperation mit anderen gemacht, die da deutlich besser sind, weil das ist kein klassisches IT-Forensik-Thema, so. Und ich sage immer, jeder sollte so auf seinem Fachgebiet wirklich gut sein. Und es ist halt unglaublich schwierig, up-to-date zu bleiben in einem nur. Ne? Ich habe mich zum Beispiel mal spezialisiert auf Mobile-Forensik. wo man dann sagt, nur damit könnte ich mich ein Leben lang und noch viel länger beschäftigen und würde nie alles wissen.
Ja, zumal ja da auch die Entwicklung rasant voranschreitet, genau. Also neue Geräte, neue Systeme und so weiter. Ich hatte mal gehört von einer Frau, die wurde dafür bezahlt, dass sie versucht hat, eben in Unternehmen einzubrechen, aber dann eben auch wirklich physisch sich irgendwohin zu gelangen. Das ging natürlich total abenteuerlich und wie ein fantastischer Job. Gibt es sowas in Deutschland auch? Weißt du von sowas?
Ist ja, das? Weiß ich, haben wir auch schon gemacht, genau. Also wie gesagt, mit unserem Kooperationspartner. Ja, das macht man und da testet man halt wirklich, komme ich ins Gebäude rein und komme ich an die PCs ran und so weiter. Was so das Typische wäre, wenn ich jetzt ein Lieferant oder so bin, irgendwas liefere, was kann ich dann anstellen, wenn ich da alleine gelassen werde in so einem Flur? Oder oft, man kommt auch durch einen Drucker zum Beispiel ins Netzwerk rein. Also das haben wir auch getestet, funktioniert auch, haben wir festgestellt. Also da gibt
wie geht das über den Drucker? Wie komme ich über
den
Drucker?
Der ist ja auch mit dem Netzwerk verbunden und da kann ich mir auch einen Zugang dann verschaffen drüber. Also es ist schon, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, so kann man das schon mal testen, ob ein Unternehmen wirklich das im Blick hat, wo man überall angreifen kann.
Ein Beispiel war, dass die Frau, die diese Einbrüche da gemacht hat, also Einbrüche nenne ich es jetzt mal, in Ermangelung eines besseren Wortes, gemacht hat, war, dass sie gesagt hat, es hängt auch viel mit der Unternehmenskultur zusammen. Also ein Unternehmen, das eine sehr autoritäre Struktur intern auch hat, ist zum Beispiel mitunter angreifbar, wenn ich an eine Tür, die immer verschlossen sein soll, einen Zettel ranhänge, wo drauf steht, dass die Geschäftsführung gesagt hat, dass die Tür heute offen bleiben soll. Mhm. Ja. Und das heißt, ich hänge den Zettel da ran, die Tür ist noch zu, dann kommt jemand raus, er liest den Zettel und sagt sich, naja, wenn die Chefs das so wollen, dann lasse ich die Tür offen. Ne?
Genau.
Ist das so, dass im Unternehmen die Kultur auch einen Einfluss auf diese Sicherheitsfragen hat?
Ja, definitiv. Also ich versuche immer mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, zu erklären, dass es auf Management-Ebene unbedingt genau dafür ein Auge geben muss. Das ist eigentlich ein Management-Thema, IT-Sicherheit und auch IT-Forensik. Wenn das Management das nicht lebt, dann wird es schwierig. Das heißt, da fängt es schon an, dass das Management wirklich das thematisieren muss und da voll hinterstehen muss, damit die Mitarbeiter auch mitziehen. Wir haben, das ist ein schönes Beispiel gewesen, wir hatten mal einen Vorstand, der selber auf Phishing reingefallen ist und dann behauptet hat, ja, ich kann doch nicht jede E-Mail auf Echtheit prüfen und das muss die IT doch verhindern. Und wenn es da schon hapert, ja, dann wird es schwierig, sicher zu sein.
Also der Mensch hat auf jeden Fall nicht verstanden, was er... Ja, okay, alles klar.
Genau. Dann habe ich gesagt, ja, dann sollten Sie vielleicht gerne E-Mails
bekommen. Genau, das wäre dann das ist die Lösung dieses Problems, ja, relativ simpel. Da bauen wir dann halt das Haus, das nur aus Wänden besteht und keine Türen hat. Genau. Und dann hoffen wir, dass da... Ja.
Ja, also von daher auf jeden Fall ist das ein Unternehmensthema, wie das Ganze gelebt wird und... ja, und es ist oftmals, das ist genau das, was oftmals auch ausgenutzt wird, ist ja wirklich dieses, der Chef hat irgendwas gesagt und dann kriegen die Leute oft das Angst, stimmt, und sagen, nein, oh Gott, bevor ich jetzt was falsch mache, lasse ich es lieber so, wie es ist.
Jetzt hatten wir sogar schon ein paar Beispiele, von mir gibt es auch noch eins. Ich habe neulich als YouTube-Beauftragter von golem.de eine Mail bekommen von YouTube, angeblich, es gäbe einen Copyright Claim von Warner Brothers auf ein Video, das wir online gestellt hatten. Das Video war kein Video, es war eine Ankündigung für einen Livestream. Da war nur ein Bild und überhaupt kein Inhalt. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, also wer weiß, was die haben wollen könnten, und habe halt drauf geklickt und habe ebenfalls einen Klick gemacht. Habe dann gesehen, dass es zu einer Datei führte, die eine für einen Textdatei für Microsoft Word war, und habe dann drauf verzichtet. Damit gelangen wir jetzt so ein bisschen zu den... Also vielleicht zu unserem realen Fallbeispiel, was ist denn so ein, also abgesehen von den kleinen, die wir gerade erzählt haben, deiner mit dem fast draufklicken, meiner mit dem beide gut gegangen, was ist denn ein Beispiel, wo es vielleicht mal nicht so gut gegangen ist?
Genau, ja, also ich kann ja nur aus meiner Sicht mal erzählen, wie läuft das so klassisch ab, wenn wir angerufen werden. Also wir werden meistens panisch angerufen, da sagt jemand, meine Dateien, ist so das Typische, sind verschlüsselt. Was tue ich jetzt und was mache ich jetzt? Könnt ihr mir helfen? Der letzte Fall zum Beispiel, kann ich jetzt mal sagen, den ich jetzt zuletzt bearbeitet habe, der auch richtig großes Ausmaß hatte, da wurde ein Unternehmen deutschlandweit angegriffen, alle Standorte waren verschlüsselt. So, das ist immer das Klassische, wo wir angerufen werden und wo wir dann da stehen und sagen, ja, wir kommen. Und da ist tatsächlich auch am besten, wenn man vor Ort ist, weil wir ja an die Systeme physikalisch oft auch ran müssen. In dem Fall war es halt wirklich deutschlandweit, es waren zig Standorte, alle verschlüsselt. So. Und da fangen wir natürlich von hinten an. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt dann entdecken, wo kam es eigentlich her. Das kann dauern manchmal. Wir waren da, glaube ich, mit 10 Leuten 2 Wochen vor Ort. Das war aber auch ein größeres Ausmaß und auch mit 3 Firmen waren wir vor Ort, weil wir ja einen ganz schönen Fachkräftemangel haben. Das heißt, ich ziehe mir immer Kapazitäten von unterschiedlichen Firmen. Das ist vielleicht auch noch ein Vorteil von unserem Job. Es gibt kein Konkurrenzdenken, sondern alle arbeiten zusammen, was sehr schön ist. Genau, also da sind wir dann wirklich, da fliegen wir ein, dann sind wir da und dann gucken wir Schritt für Schritt mit sehr viel Detail, müssen wir wirklich ins Detail gehen und müssen Schritt für Schritt nachvollziehen, wo es herkam. Grundsätzlich kann man sagen, nach 72 Stunden haben wir den groben Überblick, was passiert ist und dann geht es ins Detail tatsächlich. Hier war es wirklich, und das ist auch ein ganz typischer Fall, irgendein Rechner, der nicht verwaltet wurde, sondern der stand irgendwo und alle Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, hatten dasselbe Passwort zum Beispiel oder der Zugang war einfach auch offen. So, das ist natürlich ein System, was die Verwaltung nicht drauf hat und was da dann dementsprechend auch nicht geupdatet wurde, alt ist. Und das ist natürlich so ein typischer Angriffspunkt.
Zählt das als Schatten-IT oder nicht? Weil ich habe den Begriff jetzt neulich gehört in einem von unseren YouTube-Livestreams. Da hat der eine Kollege, da ging es um Datensicherheit mit Microsoft Defender und da hatten sie das Schlagwort Schatten-IT, also für Geräte, die die Administration einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
Genau. Und komischerweise also ist das Häufigste, was mir untergekommen ist, dass es wirklich irgendwo Systeme gibt, die vergessen wurden oder die einfach nur, die noch irgendein Altbestand sind, die wirklich die Administration, die IT nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das sind genau die Einfallstore.
Bevor wir weitermachen mit der Realgeschichte, dann nochmal, dann frage ich doch da gleich mal nach, wie kann man denn sowas verhindern? Also ich meine, die IT-Beauftragten in dem Unternehmen, ich nehme jetzt mal an, das waren alles keine Schlafmützen, sondern die haben ihren Job eigentlich normalerweise ganz gut gemacht, sind vielleicht sogar eingestellt worden, schon lange nachdem dieser Rechner da schon stand und konnten den, also rein technisch, wenn sie jetzt jeden Standort hätten besuchen müssen, hätten sie den vielleicht gefunden, aber vielleicht auch nicht. Da kann man jetzt präventiv ja nicht so viel machen oder was würde da helfen?
Ne, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass die Geschäftsführung vielleicht, in dem Fall war es einfach auch, die IT war sehr gut, also die Leute dort vor Ort, wo ich gesagt habe, aber man müsste eigentlich die 3 Besten nochmal klonen und das ein paar Mal, dann hätten wir genug Leute. Und das ist es eigentlich. Man muss in jedem Standort einfach jemand wirklich Gutes haben, der dann solche Systeme aufdeckt und findet. Ja? Also es ist wirklich eine Frage des, dass man ordentlich Fachkräfte da hat und IT-Sicherheit einfach ernst nimmt. Und oftmals ist es ja, das ist der typische Begriff, historisch gewachsen. Eine historisch gewachsene IT ist immer ein Problem und da sind solche Systeme oft da und lässt sich, glaube ich, nur damit finden, wenn man sagt, man hat genug Leute, die sich da auch in Ruhe drum kümmern können und man muss so eine Bestandsaufnahme am Anfang einfach machen. Wir machen das auch, dass wir sagen, wir gehen da präventiv rein und wir machen diese Bestandsaufnahme mit der IT gemeinsam. Weil man wird nicht 30 Leute einstellen als ITler, sondern dann muss man sich vielleicht mal von außen jemanden holen, der da wirklich mal reingeht und guckt und sagt, den Standort gucken wir uns vielleicht noch mal genauer an, weil irgendwie ist mir nicht klar, was da läuft. Und dann fahren wir auch wirklich hin und gucken mal, was steht denn da einfach alles so rum. Man hätte den Rechner bestimmt gefunden.
Aber ich meine, dann ist auch die Sache, es gibt ja oftmals solche wirklich alten Maschinen, die aber in dem Sinne nicht veraltet sind, weil sie vielleicht für eine Produktion, die so immer noch funktioniert, ja laufen. Dann ist ja nur noch die Sache, okay, dann halt nicht ans Netz mit den Dingen,
genau.
Oder?
Genau. Das ist ja genau das, wo ich sage, wenn man die Schwachstelle nicht schließen kann, weil sie produziert, dann kann ich sie nicht abschalten, nicht updaten vielleicht mal. Dann muss ich sie aussperren, genau, aus dem Rest des Netzwerkes. Das ist auch alles möglich. Das kann man machen. Deswegen sage ich ja, man muss gucken, wo sind diese Sicherheitslücken, wo sind die Schwachstellen, um dann zu sagen, wie gehe ich damit um. Und solche Systeme, die man vielleicht nicht mehr updaten kann oder die einfach durchgehend laufen und vielleicht auch auf alten Protokollen laufen, dann muss ich sie vom Rest des Netzwerkes wirklich abschotten.
So, da sind wir wieder dabei. Also die Kiste war nicht abgeklemmt und da Richtig. Hat dann jemand von außen, die durch, wie wurde vermutlich eingedrungen? Ist das so per Port-Scanning, also zu gucken, was ist da offen oder alte Software oder wie sind die da reingekommen?
Ja, tatsächlich konnten wir das nicht bis zum Ende zurückverfolgen, weil die Spurenlage nicht da war, die wir bräuchten. Genau, das ist oft so und natürlich auch noch dadurch, dass Verschlüsselung vorhanden war, wird sonst noch schwerer gemacht. Wir konnten nachher zum Teil entschlüsseln, das heißt, wir sind immer Schritt für Schritt weitergekommen. Aber wie es wirklich dazu kam, wir haben jetzt nicht die Phishing-Mail gefunden, weil eben nicht so lange die Spurenlage nicht lang genug zurückging. Aber wir gehen stark von aus, dass es einfach eine Phishing-Mail tatsächlich war. Und es waren halt auch die ganz einfachen Arbeiter, sag ich mal, die dort dieses System alle gemeinsam genutzt haben. Das heißt, das wird man von außen herausgefunden haben, dass man sagt, da greifen ganz viele Mitarbeiter auf dieses System zu und das wird man herausgefunden haben. Da wird man sich einfach einen rausgepickt haben und oder alle angeschrieben haben und dann wird das auf dem Weg über Phishing, bin ich mit sehr sicher, reingekommen sein. Vor allem ist es in dem Fall auch so gewesen, dass wir nachher eine globale Ermittlung hatten. Also da war auch Europol mit eingeschaltet, weil es eine bekannte Tätergruppe war. Das heißt, da war es auch der Weg. Wir haben dann alles ja nachvollziehen können und konnten sehen genau, was innerhalb des Netzwerks geschehen ist. Das heißt, wir konnten ziemlich deutlich sagen, die Tätergruppe geht eigentlich immer über Phishing-Mail rein. Es wird so gewesen sein, genau.
Dann, wie konntet ihr wissen, dass das die waren? Haben die so eine Signatur? Haben die irgendwie einen Modus operandi?
Das ist ja genau das, was wir ermitteln, wo wir dann sagen, wir können das einer Tätergruppe wirklich zuordnen und dann diese Erkenntnisse zum Beispiel hier in dem Fall an Europol auch weitergeben und die führen das Ganze dann zusammen. Und wir haben dann auch tatsächlich in Europa, in einem anderen europäischen Land, haben wir eine IP-Adresse feststellen können, wo dann Europol dann auch sichergestellt hat. Innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, war sehr faszinierend. Aber das sind halt so.
Das heißt, ihr habt angerufen und gesagt, so Freunde, da ist es und dann sind die.
Wir haben mit denen ganz eng zusammengearbeitet. Also wir hatten täglich Meetings und wir haben alle Erkenntnisse weitergegeben. Es waren auch Angriffe parallel in anderen europäischen Ländern. Das heißt, Europol hat es zusammengeführt. Und wie gesagt, die haben dann ganz andere Möglichkeiten als wir als privates Unternehmen. Wir können ja nicht irgendwo einfliegen und sagen, wir nehmen jetzt mal hier Systeme mit. Das muss dann schon jemand anders machen, genau. Aber das sind dann halt die Fälle und das ist das, was ich meine. Wenn wir unsere Erkenntnisse weitergeben und teilen und alle anderen das auch tun, dann kann man die zusammenführen und sagen, irgendwann wird diese Tätergruppe einen Fehler machen und dann haben wir sie für alle Fälle, wenn wir sauber gearbeitet haben und wenn Forensik vor Ort war. Weil nur dann ist es beweissicher und hält auch einem Gerichtsverfahren stand.
Also ihr habt, sage ich jetzt mal, innerhalb von 72 Stunden herausfinden können, von wo der Angriff ausgegangen ist, aber dann waren ja die restlichen Systeme immer noch verschlüsselt, richtig?
Richtig, genau.
Und dann sitzt man doch vor so einer Kiste, die einen, weiß ich nicht, wir kennen das ja aus Jurassic Park, das Passwort ist nicht richtig, also irgendein Bildschirm richtig. Zeigt. Und dann, wie kommt man denn da voran dann?
Da gibt es auch verschiedenste Wege, aber in dem Fall war es tatsächlich, dass wir ein Backup hatten, was natürlich auch eine gute Vorbereitung und Prävention ist, ein vernünftiges Backup zu haben. Genau, das heißt, auch hier arbeite ich mit Partnern zusammen, die dann den parallelen Wiederaufbau machen, während wir forensisch untersuchen und sagen, wir geben nach und nach die Systeme wieder frei, beziehungsweise wir sagen, die Systeme können weiterverwendet werden, ja, nein. Wird der parallele Aufbau betrieben, schon parallel zu unseren Ermittlungen. Und wir geben dann Stück für Stück Netzwerksegmente wieder frei, wo wir sagen, jetzt die könnt ihr haben, wir haben alles, was wir brauchen.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt insgesamt 2 Wochen gebraucht, aber also ich sage jetzt mal Tag 1, der Anruf kommt, ihr seid innerhalb von 72 Stunden so weit, dass ihr die Quelle isolieren könnt. Es sind viele Standorte betroffen. Wie lange hat es gedauert, bis die wieder, ich sage jetzt mal, voll funktionsfähig waren, dieses Unternehmen dann?
Das geht nicht so schnell. Das läuft immer noch weiter.
Ja.
Also sowas kann schon ein halbes Jahr, Jahr, anderthalb, vielleicht sogar 2 Jahre dauern, wenn man wirklich wieder alles ganz sauber haben will. Und das muss Schritt für Schritt gemacht werden. Das heißt, wir fangen natürlich in der Verwaltung an, wo man sagt, da ist die IT, da fängt man an und da baut man wieder alles neu auf. Und dann muss man Standort für Standort wieder durchscannen, gucken, war der wirklich betroffen, wo war der betroffen, gab es eine Netzwerksegmentierung. Das heißt, jedes Mal nochmal eine komplette Untersuchung. Und das dauert natürlich. Da muss man Schritt für Schritt, wenn man es sauber macht.
Und der Schaden ist ja im Vergleich zu den Präventionsmaßnahmen, die du ja schon angesprochen hast, so enorm, dass man sich sagt, also dann...
Lieber vorher investieren, ja, richtig. Ja. Würde ich immer empfehlen. Wir sind nicht günstig, das stimmt. Forensik ist nicht günstig. Ist dann in letzter Not die bestmögliche Aktion, die man machen kann, dass man sagt, man holt sich dann auch wirklich die Profis dazu. Aber ja, man kann das vermeiden, indem man vorher investiert. Und im Vergleich ist das sehr viel günstiger. Und man ist, es ist ja auch nicht nur finanzieller Schaden, sondern das macht ja auch was mit den Menschen vor Ort. Also ich kenne durchaus ITler, die nach so einem Vorfall den Job hingeschmissen haben und gesagt haben, ich will mit IT nichts mehr zu tun haben, weil es ist unglaublich, wenn so ein Angriff läuft, ist es unglaublich schwierig für die ITler, die selber ja dann denken, lag es jetzt an mir, habe ich den Fehler gemacht. Es ist ein unglaublicher Druck, der da auf den Leuten liegt. Und da kenne ich durchaus welche, die gesagt haben, mit IT mache ich nie wieder was nach so einem Vorfall.
Aber die Seiten, also dass dann jemand kommt und sagt, naja, also das, was ihr gemacht habt, das finde ich schon ziemlich toll, kann ich mich bei euch anhören? Das gab es eher nicht.
Nee, ich glaube, da haben dann tatsächlich viele ITler großen Respekt vor. Was wir allerdings machen, und das machen wir bei den Kunden meistens, die jetzt einen Vorfall hatten, dass wir den ITlern die ersten Schritte in die Hand geben, dass wir sagen, und das machen sie auch. Sie haben aber zu großen Respekt oft, was wir machen mit dieser in die Tiefe gehen und dieses Kleinteilige da. In der IT, in der Administration arbeitet man ja eigentlich, man sagt es immer so quick and dirty, weil es muss schnell funktionieren. Wir machen das Gegenteil, ja. Wir arbeiten eigentlich langsam und sehr, sehr sauber und sehr detailliert. Und deswegen ist das nicht für jeden Administrator was. Hm. Es gibt welche, die sagen, da will ich hin, aber die meisten möchten tatsächlich dieses schnell, schnell und dass das ganze Netzwerk läuft und so das Große. Wir sind halt für das Feine. Genau, das heißt, das ist nicht für jeden was. Aber was wir machen, ist, die ersten Schritte an die Hand zu geben, dass man sagt, wenn ein Vorfall ist, dann zieht doch schon mal da die Logdateien und macht doch schon mal ein Image von dem und dem System und so. Und das bringen wir denen dann eigentlich bei, dass sie die ersten Schritte machen können, weil es geht ja immer darum, schnellstmöglich zu reagieren, wenn was ist.
Jetzt stelle ich mir so eine Beweissicherung auch vor, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht mit Logdateien oder also woraus besteht denn dann also ein gerichtsfester Beweis? Weil wenn, also angenommen, es funktioniert alles so, wie es jetzt da so halbwegs, also ne, Glück im Unglück nenne ich es jetzt mal, also man hatte einen Backup, das ist ja schon mal gut, man konnte die Tätergruppe tatsächlich sogar dingfest machen, dann stehen die vor Gericht, dann geht es an die Beweise. Was sind denn typische Beweise, die ihr vorlegen könnt?
Naja, also wir nehmen von speziellen Systemen, nehmen wir das ganze System, dass wir sagen, wir fangen erstmal mit Logdateien zum Beispiel an, um einen Überblick zu bekommen, weil da sieht man ganz schnell, wie die Netzwerkbewegung von den Angreifern, von dem Angriff überhaupt lief.
Das heißt, in so einer Logdatei sind halt drin, okay, wann hat sich Mitarbeiter A an welchem Tag eingeloggt und so weiter und so fort. Und wenn jemand eine unberechtigte Identität vielleicht angenommen hat, um sich über das Netzwerk weiter zu bewegen, dann würde man sehen, okay, die Person oder dieser Account, das Konto von XY hat dies und jenes und solches gemacht. Das ist, was man dann da sehen würde, oder?
Da sieht man relativ schnell, wenn sich vielleicht jemand zu nicht arbeitsüblichen Zeiten anmeldet oder so, da sieht man relativ schnell, das Account war wohl übernommen worden, ist wohl kompromittiert worden, genau. Das sehen wir relativ fix und so können wir dann nachvollziehen, wie die Bewegung im ganzen Netzwerk vonstatten ging und wo es wahrscheinlich dann anfing. So geht man halt vor, dass man sagt, man guckt sich das als erstes an. Was wir aber nie aus den Augen verlieren, ist, dass wir, sobald wir diese Logdateien zum Beispiel gezogen haben, dass wir dann ein komplettes Image von einem kompletten System machen und wirklich ein 1-zu-1-Abbild haben, was dann beweissicher fest zu dem Zeitpunkt nie wieder verändert wurde.
Das stelle ich mir bei einem deutschlandweiten Unternehmen mit so und so vielen Standorten recht groß vor, so ein Image. Oder nehmt ihr dann...
Nee, einzelne Systeme sind das tatsächlich. Also es ist jetzt bei einer Windows-Umgebung ist es natürlich der typische Domain-Controller 1, wo zum Beispiel eigentlich all die Informationen, die wichtigen Informationen meist drauf sind. Das ist so das erste System, was wir uns anschauen und wo wir dann auch gleich ein Image ziehen. Und dann, je nachdem, wo es herkam, die nachfolgenden Systeme auch. Also ich weiß gar nicht, bei diesem Fall waren es dann nachher, ich glaube, wir hatten nachher 50 Systeme oder so geimaged und untersucht.
Das ist eine Menge Daten.
Ja. Und bei den anderen Standorten macht man dann natürlich nur aus den Erkenntnissen, die wir gezogen haben, aus diesen 50 Systemen, bauen wir uns dann quasi etwas, womit wir dann alle oder das gesamte Netzwerk danach scannen können. Das heißt, dann sehen wir, welche Rechner alle noch betroffen sind. Aber wir werden nur diesen einen Weg wahrscheinlich meistens dann wirklich nachvollziehen. Wir werden nicht alle 1.000 Millionen Systeme oder so untersuchen. Das wird nicht gehen. Dann sind wir ja Jahre dabei.
Du hast gerade Windows angesprochen. Das gibt natürlich so klassische so Umgebungen. Aber ich meine, man muss ja dann, oder ihr müsst ja dann auch mit allem so ein bisschen klarkommen. Ne? Also ja. Wenn einer sein verfrickeltes Linux hat, ich nenne es jetzt mal despektierlich so, dann ist auch das was, wo ihr reinkommen müsst und wissen müsst, wie es funktioniert.
Ja. Das ist genau das, was ich sage, wo ich sage, jeder muss sich eigentlich spezialisieren. Und man lernt nie aus. Und man kann, wie gesagt, auch nach links und rechts abbiegen. Man kann sagen, heute, jetzt mache ich mal die nächsten 5 bis 7 Jahre vielleicht auch Macintosh oder Linux oder Mobile Forensik, was ich gemacht habe, wo man sagt, ich beschäftige mich jetzt einfach mal mit den mobilen Geräten. Von daher, ja, man lernt da nie aus und irgendwann wird sich jeder so ein bisschen spezialisieren müssen, weil man kann nicht überall wirklich up-to-date bleiben und wirklich immer alle Schritte nachvollziehen können. Das heißt, man muss schon so ein spezielles Fach haben und deswegen funktioniert auch diese Zusammenarbeit in unserem Job gut, ne? weil eben keiner immer alles weiß. So, und gute Forensiker kann man wahrscheinlich auch genau an dem Punkt erkennen, dass sie sagen, eigentlich weiß ich gar nichts. Mhm. Nur so einen ganz kleinen Teilbereich. Wenn jemand behauptet, ich kann alles, dann würde ich sagen, das ist nicht professionell.
Du hast gesagt, bei euch ist das in der IT-Forensik eigentlich eine total gute Community. Die Leute helfen sich gegenseitig und man weiß eigentlich, dass man nie alles wissen kann. So ist es natürlich auch einfacher zu sagen, ich greife da mal zurück auf Kolleginnen, Kollegen XYZ oder so. Gibt es denn auch schwarze Schafe?
Gibt es, glaube ich, in jedem Beruf, oder? Ja. Genau. Ja, natürlich gibt es die. Also wie gesagt, wenn jemand sagt, ich weiß das alles, ich kann alles, dann ist das nicht professionell in meinen Augen. Und es ist auch tatsächlich so, dass es auch bei uns Grenzen gibt. Ja? Und da muss man dann halt auch klar sagen, hier kann ich vielleicht auch nicht mehr weiterhelfen. Ne? Natürlich kann ich hinfahren und sagen, ja, ich helfe und du sagst, dann funktioniert nicht. Haben wir auch schon gehabt, dass ich sagte, da hatten, ich glaube, es war eine Arztpraxis, angerufen und gesagt, wir sind voll verschlüsselt. Und ich habe gesagt, Backup vorhanden, nein. Ja, tut mir leid, kann ich jetzt auch nichts machen. Und da fahre ich auch gar nicht erst hin, weil das kostet mir unnötig Geld. Da gibt es natürlich Leute, die da hinfahren. Ich kann dann gerne hinfahren und helfen, wieder was Neues aufzubauen. Aber die Daten sind weg, erstmal. Und das wäre natürlich dann so ein schwarzes Schaf, wenn man da noch Geld draus macht aus dieser Notlage. Was wir aber gemacht haben, ist natürlich, wir haben dann beraten, ob man nicht vielleicht in so einem Fall sogar die geforderten Bitcoins zahlt.
Das liest man ja auch häufiger, dass mitunter dann einfach der letzte mögliche Weg ist, die Summe zu bezahlen und zu hoffen, dass die Kriminellen nicht so kriminell sind, dass sie...
Ja, aber tatsächlich kann man auch das recherchieren, weil die hinterlassen ja gewisse Botschaften, sag ich mal, woran man sie erkennt. Und dann kann man wiederum im Darknet eine Recherche machen, um zu sehen, ob diese Tätergruppe seriös arbeitet.
Seriöse? Okay.
In Anführungsstrichen.
Genau.
Ja, die haben tatsächlich, es geht ja auch bei Angreifern um ein Image, Die haben ja auch ein Image, die wollen ja Geld verdienen. Es ist ja letztlich auch eine Unternehmung, ja. Auch wenn sie kriminell ist. Aber auch die müssen natürlich dann glaubwürdig sein. Und wenn sie nicht mehr glaubwürdig sind, dann kriegen sie auch kein Geld mehr. Das ist ganz klar. Und wenn sie nämlich dann zu viel...
Lassen Sie Ihre Daten bei uns verschlüsseln. Genau. Wir sichern Ihnen zu, dass Sie Ihren Schlüssel persönlich ausgehändigt
Richtig.
Bekommen.
Sehr es schön. Ist tatsächlich eine Dienstleistung, die da geboten wird. Ist so. Und die machen das sehr höflich und sehr professionell. Es ist einfach so. Und das kann man im Darknet dann recherchieren, wie deren Image ist.
Und auch das ist Teil des Berufsbildes der IT-Forensikerin. Also das sind also damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber wir gehen noch mal kurz zu dem konkreten Fall zurück. Die Firma war verschlüsselt. Es gab aber Backups. Das heißt, da musste dann keine Summe gezahlt werden oder stand die Überlegung im Raum überhaupt bei
Nein.
dem Unternehmen?
Stand nicht im Raum. Gar nicht, überhaupt nicht.
Weil die Summe so hoch war oder weil man einfach von Anfang an gesagt hat, wir kommen auch ohne die Also unser Backup ist so gut.
Nee, tatsächlich hat das Management einfach entschieden, nö, wir haben ein Backup, das funktioniert und wir unterstützen Kriminalität nicht. Mhm. Und das ist auch immer so mein Ansatzpunkt. Ich habe früher immer gesagt, nie zahlen. Das habe ich ein bisschen relativiert, weil ich ja jetzt Fälle gesehen habe, wo ich gesagt habe, was bleibt denn demjenigen übrig? Aber letztlich, ich meine, ich habe ja auch, bin ja ursprünglich Polizistin, von daher ist für mich auch immer wichtig, dass man eigentlich, oder für mich wäre es ein Gräuel, Kriminelle zu unterstützen und denen noch Geld zu geben. Aber ich glaube, es gibt manchmal Ausnahmesituationen, wo es nicht anders geht. Wie gesagt, so eine Arztpraxis, die voll verschlüsselt ist, wo man nichts mehr machen kann, die Daten weg sind, da kann man schon mal überlegen, ob man das doch macht.
Jetzt ist das wirklich ein ziemlich einzigartiger Blick, den du hast aus der Sicht einerseits der Forensikerin, die im Unternehmen tätig ist und da als Dienstleistung das anbietet und aber auch aus Sicht der Strafverfolgerin. Wie ist denn, also ohne dass du jetzt dein eigenes Nest da beschmutzen sollst, aber wie ist denn so die Polizei aufgestellt in deiner Wahrnehmung, wenn denn sowas passiert?
Ja, das ist durchaus ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, dass ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass auch bei der Polizei natürlich der Fachkräftemangel eine Rolle spielt. Das ist nicht nur in der freien Wirtschaft so, das ist natürlich bei der Polizei auch. Und Behörden haben natürlich immer noch finanziell begrenztere Möglichkeiten als die freie Wirtschaft. Das heißt, da ist schon eine große Problematik, wobei ich schon sagen muss, die Polizeien haben auch wirklich, wirklich gutes Personal. Es ist bei Behörden immer so, es kommt wirklich auf die Leistung der Einzelperson an. Es gehört auch ein gewisser Idealismus dazu, den Beruf wirklich gut auszuführen. Und wenn eine Ermittlung gut läuft, dann liegt das meistens nicht an dem Apparat an sich, sondern an der Einzelperson, die da wirklich die Ermittlung leitet. So. Und da gibt es viele gute und auch da gibt es schwarze Schafe wie überall.
Na gut, aber das klingt schon ein bisschen nach Glücksspiel. Also wenn ich Glück habe und mir ist der Vorfall ist mir passiert in einer Umgebung, in der ein Polizeipräsidium oder wie auch immer da die zuständige Stelle heißen würde, in der Nähe ist oder eben zuständig ist, wo Personen sind, die wirklich Ahnung davon haben, dann habe ich halt Glück. Und wenn ich da so ein bisschen in verständnislose Gesichter starre und sehe, dass der Röhrenmonitor als Briefbeschwerer irgendwie oder hinter der Tür steht oder so, dann weiß ich, okay, das hilft jetzt eigentlich nie so viel. Aber da kann man nicht so viel machen, oder? Also man kann sich das ja nicht aussuchen.
Nein, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Polizei arbeitet da schon sehr gut an unserem Bereich, auch in der Forensik. Und das Problem ist, dass sie nicht, wie gesagt, wir auch in der freien Wirtschaft dasselbe Problem haben, dass wir einen Fachkräftemangel haben und sie haben einfach nicht genug Leute. Das heißt, die Ermittlungen dauern meist zu lange. Eher nicht, dass sie nicht gut ermitteln würden, das glaube ich nicht. Herausragende Ermittlungen, das ist manchmal Glückssache, aber das ist, glaube ich, überall so. Das ist auch in der freien Wirtschaft so. Da muss man auch gucken, wie man da sich nimmt. Das ist ganz klar. Genau, aber grundsätzlich machen die da einen guten Job. Und ich bin auch immer dafür, wirklich alles zur Anzeige zu bringen. Und auch die Ermittlungen, die wir zum Beispiel, so läuft es häufig, dass die Unternehmen zusätzlich natürlich eine Forensikfirma aus der freien Wirtschaft dazu holen, weil das einfach, weil wir grundsätzlich dann noch viel mehr Zeit und Muße mit reinbringen. Die Polizei würde häufig nur das Nötigste machen, weil es einfach nur das nur möglich ist.
Ja, und es gibt ja auch keinen Auftrag der Weiterbildung der Polizei. Also die Polizei hat jetzt ja nicht den Auftrag, irgendwie die IT-Abteilung jetzt vorzubilden, wohingegen ihr sagen könnt, wie du vorhin schon gesagt hast, naja, also wir geben euch jetzt nochmal diese Werkzeuge oder diese Ideen an die Hand und guck mal bitte, wie...
Genau, die haben einfach das Ziel, natürlich ein ganz anderes Ziel als das, was wir verfolgen. Klar, die müssen die Strafverfolgung machen, geht aber nicht darum, natürlich die Firmen jetzt noch präventiv besser aufzustellen.
Oder wobei natürlich auch das ein hehres Ziel ist. Wäre, ja? Das ja, ist natürlich so. Ein hehres Ziel.
Das versuche ich auch gerade, dass der Polizei beizubringen, dass auch Prävention damit reinkommt. Machen wir ja auch, Jugendschutz, wo ich gearbeitet habe, typisches Präventionsthema.
Ja. Jetzt steigen wir mal noch eine Ebene höher. Ihr habt also praktisch das Ganze übergeben können. Europol hat sogar zugeschlagen innerhalb von 2 Stunden. Dann kommen die Gerichte. Ne? Also dann sind jetzt, sage ich mal, Daten gesammelt, dann ist alles da an Beweismaterial.
So einfach ist es ja noch nicht.
Okay.
Also was jetzt bei den sichergestellten Systemen aus Europa wieder rauskommt, muss ja auch wieder alles noch zusammengeführt werden. Und man muss gucken, ob man irgendwann wirklich nicht nur die Tätergruppe sortiert, sondern auch die Täter dahinter hat. Wir ordnen das Tätergruppen zu, die wir irgendwie nennen. Irgendwer sagt, diese Tätergruppe heißt jetzt XYZ. Welche Köpfe jetzt wirklich dahinter stecken, haben wir damit ja noch nicht.
Ja.
Das ist noch ein weiter Weg.
IP-Adresse ist noch keine Person und ist noch kein...
Genau.
Kein.
Und vielleicht ist auch auf den Systemen, die jetzt bei uns angegriffen haben, vielleicht geht es da ja auch noch weiter. Woanders wieder hin.
Das stimmt. Wenn die natürlich einen Rechner gekapert haben, um von dort aus sich fortzubewegen, dann wird es schwierig. Aber wie ist so die Erfahrung dann? Also mal angenommen, man hat es geschafft, man hat die Beweislage irgendwie relativ klar hinbekommen, kann sogar auf Personen verweisen oder so. Sind die Gerichte denn überhaupt in der Lage, damit adäquat umzugehen? Was ist da die Erfahrung?
Auch das tatsächlich bessert sich das sehr. Ich bin auch dabei bei so einem Pilotprojekt jetzt im Moment, Staatsanwälte und Richter zu sensibilisieren für das Thema. Das heißt, wir bringen denen auch bei, was ist denn wirklich IT-Forensik, was ist IT-Sicherheit, was ist IT überhaupt?
Schön, im Jahr 2022. Naja. Also.
Ja, ich glaube, das eine oder andere wissen die schon. Es gibt natürlich einige, klar, denen ist das vielleicht vorbeigegangen, das ist auch überall so. Aber das Bewusstsein ist da, dass da noch viel mehr Wissen, also viel mehr Fachwissen rein muss. Und was ich da reinbringe, ist wirklich jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Also tatsächlich denen zu erklären, was einzelne Prozesse in der Forensik sind. Das heißt, es geht viel, viel tiefer als das Wissen, was man so vermutet, was ein Richter haben müsste. Die haben inzwischen gesagt, dass sie wirklich da eine bessere Fortbildung noch haben wollen und in die Tiefe gehen wollen. Und das finde ich ganz interessant. Und da mache ich jetzt auch, nächstes Jahr sind, glaube ich, 3 oder 4 Schulungen tatsächlich über 2 Tage jeweils dann geplant. Und das sind halt Schritte, die wirklich super in die richtige Richtung gehen, dass sie sagen, wir wollen da auch in die Tiefe gehen und nicht das nur oberflächlich wissen, weil das ist schon entscheidend.
Nee, absolut. Also wenn die Personen nicht wissen, worum es da geht, wie sollen sie ein adäquates Strafmessen? Aber gut, da hängt anscheinend Deutschland dann doch noch mal ein Stückchen hinterher. Jetzt kommen wir noch zum Punkt Prävention, also weil das Eigentliche ist ja natürlich besser ist, wenn es gar nicht erst passiert, / die Folgen nicht so gravierend sind. Weil wir haben es ja gleich am Anfang schon gesagt, das ist nicht die Frage wann, sondern ist nicht die Frage ob, sondern ist die Frage wann. Was sind denn die Möglichkeiten, da so ein Bewusstsein für eine Gefahrenlage überhaupt zu schaffen?
Aber ich glaube tatsächlich, dieses Bewusstsein ist inzwischen angekommen bei den Unternehmen. Also das habe ich jetzt schon festgestellt. Die Anfragen in der präventiven Forensik sind auch deutlich gestiegen die letzten 2, 3 Jahre. Das war vor 4 Jahren noch ganz anders. Also da war das noch gar nicht in den Köpfen vertreten. Ich glaube, gerade zum Beispiel, das fand ich sehr faszinierend, war ja die Funke Mediengruppe, die hier angegriffen wurde in Hamburg. Die sind ja sehr offen mit dem ganzen Thema umgegangen und haben wirklich detailliert geschildert, was passiert ist und wie schlimm es ist und wie man sich fühlt, wenn es passiert. Und genau solche Geschichten, glaube ich, führen dazu, dass das jetzt viel bewusster wird. Und ich glaube einfach, die Angriffe häufen sich auch und die Leute sprechen mehr drüber. Das heißt, das Bewusstsein ist jetzt eigentlich da, dass man was tun muss. Und wir haben ja jetzt auch schon häufiger gehört, wie teuer es wird, wenn es soweit kommt. Und ich glaube, jetzt, so langsam sind wir da so ein bisschen im Wandel, dass dann die Prävention nach vorne tritt und die Leute sagen, wir investieren lieber vorher als hinterher.
Danke. Dann frage ich Svenja Mischur, wenn du Präsentation machst, schaffst du nicht eigentlich deinen Beruf als IT-Forensikerin ab?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja genau, worum es ja in der Prävention geht, ist, dass man sagt, wir wissen, es wird dazu kommen, es wird einen Vorfall geben, jetzt ist es nur, wir wollen ja dann schnellstmöglich reagieren können und das heißt, wir brauchen erstmal Verantwortlichkeiten zum Beispiel, wir brauchen aber auch die adäquate Spurenlage, was ich schon gesagt habe, man kann schon wunderbar vorher, man muss ja nicht gleich ein Siebe oder Sock haben, aber man kann schon vorher sich gewisse Dateien und Systeme wegspeichern, auf die wir dann sofort Zugriff hätten, wenn es soweit kommt, dass wir sofort anfangen können. Und vor allem sind so, gerade Logdateien hatten wir ja vorhin schon mal als Thema, spielt eine sehr große Rolle. Und Logdateien sind zum Beispiel defaultmäßig nicht groß. Die kann man einfach mal größer einstellen und schon kann ich länger zurückgucken. Das sind ganz einfache Dinge, die man da machen kann.
Also bei der Datenhaltung dann nicht so sparsam sein, wie man vermuten würde, dass es erstmal so, ne, man hat ja vielleicht den Ansatz, das Ganze schlank zu halten, aber in dem Bereich ist das dann vielleicht eine Fehleinschätzung, sondern da würde man sagen, lieber ein paar mehr und lieber irgendwie dezentral und ganz gesondert.
Muss man natürlich im rechtlichen Rahmen bleiben, ne? Weil das
stimmt,
ist ja auch
das kommt
so
ja auch
Thema.
Dazu. Ja. Okay.
Ist alles sehr komplex, ich sag's ja, man muss da schon mal drüber nachdenken. Also es ist schon, aber wie gesagt, deswegen sollte man das auch professionell betreuen lassen in der Prävention und zu gucken, dass das alles rechtlich und alles sauber vonstatten geht. Aber dass man eben wirklich dann eine adäquate Spurenlage hat. Mein Traum wäre, dass ich eigentlich nur noch Prävention mache.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber ja, das klingt... Plausibel.
Man kann eben auch präventiv ja immer mal das ein oder andere System wirklich mal anschauen, auch forensisch, um zu sehen, wie ist der Normalzustand.
Bevor wir diesen Podcast hier beenden, noch eine Frage. Was ist dein, oder sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die kriminalistische Svenja Mischur sozusagen fragt, was sind deine liebsten Fälle? Also, ne, also sind das die harten Nüsse, die wo du mit den Leuten reden musst? Also jetzt mal unabhängig davon, dass das inhaltlich thematisch ist, natürlich immer doof ist für die Firmen, aber was sind so Sachen, die du am liebsten machst?
Meine liebsten Fälle sind tatsächlich, wenn diese ganze Zusammenarbeit schön läuft, wenn es mit unterschiedlichsten Firmen wirklich zusammenläuft und wenn man sagt, jeder kann seinen Fachbereich dazutragen. Plus, wenn die Polizeien mit integriert werden und es klappt auch wundervoll, wenn man das von sich aus einfach mal zulässt und auch sagt, wir sprechen mit der Polizei. Es ist immer so, da muss man feinfühlig sein.
Weil die Firmen das nicht wollen?
Ja, die Firmen sind auch manchmal ein bisschen komisch, weil sie dann denken, ja, vielleicht entdeckt die Polizei hier was anderes. Könnt ihr das nicht jetzt euch anschauen? Muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Polizei nicht da ist, um dann was anderes aufzudecken, sondern die machen wirklich nur das. Und das sage ich den Leuten auch.
Ihr müsst kein Steuerunterlagen.
Kein Misstrauen gegenüber der Polizei. Das ist in dem Fall geht es hier um Strafverfolgung und es geht um böse Angreifer, die wir da irgendwie erwischen wollen. Und das können wir nur mit Hilfe der Polizei. Wie gesagt, wir haben da Grenzen und die Polizei hat ja noch ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn diese Zusammenarbeit wirklich funktioniert, wenn wir sagen, wir haben alle Fachleute an einem Tisch, das Management von dem Unternehmen spielt komplett mit und sagt jetzt, im Moment ist es auch wirklich egal, was es kostet, jetzt machen wir es einfach richtig, richtig sauber. Wir noch die Polizei mit an Boot holen und das hat letztes Mal wundervoll funktioniert und das macht dann Spaß, wenn man sagt, man arbeitet richtig, richtig sauber, es geht nicht immer. Aber das ist der Idealfall und das macht mir dann Spaß und ich mache eigentlich dann immer nur noch die ganze Koordination oben drüber und führe diese ganzen Gespräche und führe alles zusammen und gebe unsere Ermittlungsstände immer durchgehend weiter ans Management, manchmal auch an die Presse und so weiter. Das sind Themen, die dann richtig Spaß machen, wo sagt, die ganze Zusammenarbeit auf allen Ebenen funktioniert sehr schön. Und da ausschlaggebend ist dafür das Management von jedem einzelnen Unternehmen, dass das ordentlich funktioniert und sagt, jetzt ist es wichtig, dass wir hier sauber arbeiten.
Wir hoffen einfach mal, dass auch dieser Podcast dazu beitragen kann, eine Sensibilität für das Thema und auch Ideen zur Prävention so ein bisschen in den Köpfen zu verankern. Vielen Dank, Svenja Mischur. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielleicht kriegen wir das ja sogar noch mal hin mit einem anderen Fall. Ich sage schon mal, dass Anregungen, Themen, Hinweise, Blumensträuße, was auch immer, gerne an podcast@golem.de geschickt werden können und über neue aktuelle Fälle, die ja doch dann häufiger in der Presse landen, könnt ihr natürlich bei uns lesen auf golem.de und natürlich auch Hinweise zur Prävention. Wir bieten auch Workshops an in unserer Akademie. Das war der Werbeblock in eigener Sache. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Vielen Dank.